Ich finde das schon heldenhaft, sonntagfrüh um 10 am Neujahr hier im Gottesdienst zu sein. Also schön, dass ihr alle da seid. Und ich komme ja aus Berlin, wir haben da gerade eine Jugendfreizeit zu laufen. Aber das ist keine allzu große Kunst, aber von Heiligen Grabe zu kommen und zum Wittstock und hier 10 Uhr pünktlich da zu sein, also finde ich ganz stark. Also muss ich einfach mal sagen, schön, dass ihr alle da seid, heute vom Promodach zu unserem Gottesdienst. Worum soll es heute gehen? Also nicht um die Jahreslosung, die werden wir sicherlich in dem Jahr noch ganz oft hören. Es ist so, dass wir als Gemeinde am Ende des Monats, 28. Januar herum, wollen wir ein Fastenwochenende machen für unsere Gemeinde, wollen wir beten und fasten. Und ich habe gedacht, wir können in der Zeit bis dahin mal in die Apostelgeschichte reingucken, wie die ersten Christen so gebetet haben und was die so in ihrer Gemeinde angestellt haben. Weil ich glaube, in der Apostelgeschichte, da stehen so ganz spannende Geschichten drin von Gemeinde, die uns auch heutzutage für unsere Gemeinde hilfreich sein können. Und da habe ich mal die Apostelgeschichte durchgeblättert und habe mal einige Predigten herausgesucht, einige Texte. Und da möchte ich heute gerne anfangen und möchte mit euch heute anfangen, diese Abenteuergemeinde und Berufung der Gemeinde mit einem ersten Text aus der Apostelgeschichte zu bedenken. Und das hat aber auch alles, was mit unserem neuen Jahr 2023 zu tun. Denn die Leute damals, wir haben das vorhin gehört von der Uschi, sie hat es uns vorgelesen, die hatten gute Zeiten und nicht so gute Zeiten. Ne? Also das fing nämlich an, unsere Geschichte, mit einer nicht so guten Zeit, weil nämlich Petrus eingesperrt war. Und das war wirklich keine schöne Situation für die Gemeinde damals gewesen. Ja. Und da fiel mir auf, es gibt im Leben der Gemeinde, aber auch in unserem persönlichen Leben, das wird auch in 2023 so sein, wenn Jesus nicht morgen wiederkommt oder heute, es gibt immer Licht- und Schattensituationen. Ich habe mir gedacht, eigentlich müssten wir bei uns Christen das umkehren. Es gibt im Leben immer Schatten- und Lichtsituationen. Na, die Schattensituationen, die kommen in unserem Leben, da passieren Dinge, die wir uns überhaupt nicht wünschen. Aber Gott schenkt dann in diese Situation rein immer wieder Licht. Also, für uns Christen heißt Schatten und Licht und nicht unbedingt Licht und Schatten. Gestern Abend, als wir in Berlin zusammensaßen, gab es gestern Abend ein geistliches Thema. Und bei dem geistlichen Thema hat die Referentin gesagt, dass sie abends ihre 5 Finger nimmt und bei diesen 5 Fingern sich jeden Abend überlegt, für was kann ich Gott heute dankbar sein? Dass man die 5 Sachen hat, wenn man nicht zwischendurch eingeschlafen ist. Und dann kam die Herausforderung, sie hat uns gefragt, jetzt überlegt euch mal, was war denn für euch im Jahr 2022? Was war denn für euch eine Situation, für die ihr Gott dankbar sein könnt? Und dann sollte man sich die 5 Sachen überlegen und dann wurde es noch doller. Dann sollte man seinem rechten Nachbarn das sagen, was von diesen 5 Sachen, die im Jahr 2022 ja, dankbar gemacht haben, was da am meisten einen dankbar gemacht hat, was am meisten sozusagen im Herzen ist. Und da habe ich gesagt, oh, was sage ich jetzt meinem Nachbarn? Den kannte ich überhaupt nicht. Und ich musste also innerhalb von 3 Sekunden eine Entscheidung treffen. Und da habe ich meinem Nachbarn erzählt, was für mich von 2022, ne, eigentlich das war, wo ich am meisten dankbar bin, nämlich, dass in den letzten 8 Wochen, wo es bei uns zu Hause ein bisschen schwierig war, immer Helfer da gewesen sind, die sich um meine Schwiegermutter gekümmert haben. Die pflegen wir mit 94 Jahren zu Hause. Und ich bin Gott so dankbar, dass es immer Helfer gegeben hat, wie eine Perlenkette, dass sie praktisch nicht ins Heim gehen musste oder woanders hin, ja, sondern dass sie zu Hause bleiben konnte. Das fiel mir so auf. Und wisst ihr, das ist genau so eine Situation. Schatten, dass überhaupt die Situation eingetreten ist, dass es so weit kommen musste, aber Licht, ja, dass Gott in dieser Situation geholfen hat. Schatten und Licht. Und so ist das auch in unserer Apostelgeschichte. Petrus also eingesperrt. Und ich möchte euch dann mal 5 Dinge, 5 solche Lichtpunkte aus dieser dunklen Geschichte von dem eingesperrten Petrus möchte ich mit euch teilen, die mir auch für unsere Gemeinde ganz speziell wichtig sind. Jetzt fangen wir mal an mit dem ersten aus der Geschichte. Jetzt mal bitte den Bibeltext mal ranbeamen. Unser Text beginnt ja damit, während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat inständig gebetet. Wer von euch kennt das Wort inständig noch? Ist ein altdeutsches Wort. Ja, einige, ne? Also, wenn man so einen Urtext reinguckt, kann man auch übersetzen, das Gebet wurde angespannt gehalten. Also sie haben in Spannung immer weiter gebetet, ja, damit ihr Freund Petrus aus dem Gefängnis wieder rauskommt. Ja, die haben nicht aufgegeben zwischendurch, die haben immer in dieser Spannung gelebt, Gott, bitte handle du und wir warten drauf, dass du handelst. Und wisst ihr, wenn eine Gemeinde so betet, und das wünsche ich uns auch weiterhin für unsere Gemeinde, dass wir so beten können, wenn wir so inständig, so anhaltend beten, ist das auch so eine Ehrfurchtsbekundung vor Gott, weil wir immer wieder zu unserem Gott hinkommen und sagen, Gott, wir bitten dich, dass du handelst. Es wäre was ganz anderes, wenn wir so beten würden, Gott, du musst jetzt handeln. Ja, praktisch, wenn wir ihm einen Befehl geben würden, dass Gott, das musst du doch jetzt so machen. Das wäre kein inständiges Beten. Aber dieses anhaltende Beten und Gott immer wieder, ja, wie es auch in unserer Bibel ja heißt, von der Witwe, na, die in Lukas 18, da sagt Jesus, die Witwe ist immer wieder zu dem Richter hingegangen, damit sie Recht bekommt. Und der Richter ist eine Autorität gewesen und zu dem ist sie immer wieder hin. Die konnte dem Richter keine Befehle geben, aber sie hat ihn immer wieder gebeten, dass sie Recht bekommt. Und so dürfen wir zu Gott, zu unserer Autorität hinkommen und dürfen bei Gott ja immer wieder bitten um das, was uns auf dem Herzen liegt, dieses anhaltende Gebet. Und ich wünsche, dass wir, auch wenn wir für unsere Gemeinde beten, für andere Menschen beten oder für unsere Familie beten, ja, dass in der Länge des Gebets auch ganz viel Leidenschaft drin liegt. Wisst ihr, wenn mir ein Gebetsanliegen leidenschaftlich auf dem Herzen ist, dann bete ich auf Anhalt, dann bleibe ich dabei. Und ich wünsche uns, dass wir als Geschwister, als Gemeinde, ja, auch so anhaltend und leidenschaftlich miteinander beten können, wie das hier ist. Leidenschaft ist ja ein schönes Wort, ja. Und Leidenschaft hat was mit Liebe zu tun. Wenn mir der andere wert und teuer ist, ja, wenn ich den lieb habe, dann bete ich auch für den. Und es gibt einen schönen Spruch, das Gegenteil von Liebe ist, was ist das Gegenteil von Liebe? Wer hat eine Idee? Denkt man so. Aber es gibt den Spruch, das heißt, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Ja? Wenn mich der andere nämlich nicht interessiert, wie es dem geht, ja, dann wäre ich auch kaum in dieses leidenschaftliche, anhaltende, inständige Gebet reinkommen. Dann bete ich vielleicht so pflichtgemäß. Ja, das kann schon sein, auch im Gebetskreis, dass wir unsere Anliegen so runterbeten. Aber nein, ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir vor Liebe und vor Leidenschaft auch miteinander beten. So wie hier in unserer Geschichte. Und wisst ihr, Gott hat noch, die haben also für Petrus gebetet, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommt. Was ist passiert? Die Gefängnistore haben sich geöffnet und durch ein Wunder, ja, ist der Petrus tatsächlich aus dem Gefängnis freigekommen und damit hat Christus gesiegt. Wisst ihr, wer den eingeknastet hat, den Petrus? Der Herodes. Ja, der Herodes, der König Herodes hat den Petrus einknasten lassen. So, und dann haben die mit Spießen und mit Speeren haben die den Petrus abgeführt ins Gefängnis, haben ihn bewachen lassen mit Waffen. Die Gemeinde hat sich dann auch bewaffnet und ist dann mit Spießen und Speeren zum Palast gezogen, oder? Nee, das haben die nicht gemacht. Was war die Waffe der Gemeinde? Dieses Gebet. Ja, ich habe das heute Nacht auch so gedacht, wir Christen saßen heute Nacht in der Kirche, haben gebetet und haben Gott angebetet und ringsrum gab es ein riesiges Schlagzeugkonzert, bum, 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 ein Böller nach dem anderen, ja, also da wurden die Raketen nur so abgeschossen und das ist natürlich was Mächtiges, ne? So viele Raketen, die da abgefeuert worden sind. Wir mussten sogar unsere Autos umbeugen, damit die nicht getroffen werden von den Nachbarn, die da so rumgeböllert haben. Und wir saßen da und haben gebetet. Jetzt ist die Frage, nach menschlichem Ermessen sind die anderen viel stärker, ne, mit ihren Böllern und Raketen gewesen. Aber in der geistlichen Welt, ihr Lieben, sind wir, die wir dort still saßen und gebetet haben. Das hat eine Macht, das hat eine Macht in der geistlichen Welt, wenn wir beten. Und so hat die Gemeinde mit ihrem Gebet auch eine Macht gehabt gegen diese Leute mit ihren Speeren und Waffen, die den Petrus eingeknastet haben. Und dieses Gebet hat gesiegt über Herodes. Und interessant ist, dass nach unserer Geschichte eine kurze Notiz steht in der Apostelgeschichte, dass Herodes dann eben mal kurz gestorben ist. Der war dann weg, der ist verschwunden von der Bildfläche. Und was will uns Lukas damit sagen? Er will uns damit sagen, der erste Teil der Apostelgeschichte wird beendet an dieser Stelle, nämlich damit, dass Herodes stirbt und Christus siegt. Christus hat nämlich gesiegt, indem er den Petrus aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Und damit war die Gemeinde, die da gebetet hat für diese Freilassung, ohne das zu wissen, ein Stückchen Teil der Weltgeschichte, Teil der Geschichte Gottes, Teil dessen, dass nicht nur der Petrus freigekommen ist, sondern dass Christus gesiegt hat über den Herodes. Herodes musste abtreten in die Kiste und die Botschaft von Jesus, ja, die konnte sich weiterentwickeln. Ich glaube, dass die Christen niemals daran gedacht haben, wo die für Petrus seine Freilassung gebetet haben, dass die praktisch auch politisch beten, dass Gott noch was mit dem Gebet anfangen kann, was noch viel größer ist. Ich finde das so genial. Ihr Lieben, wenn wir treu beten, kann Gott aus unseren Gebeten mehr machen, als wir denken. Ja? Wir beten für eine kleine Angelegenheit, aber Gott kann das nutzen, um viele Menschen damit zu berühren. Ja, also, Gemeinde ist der Raum für inständiges Beten. Meine zweite Beobachtung aus dem Text, ich habe es euch rot hingeschrieben. Wo haben sich die Christen getroffen zum Gebet? Genau, wir hatten noch keine Kirche, aber es ist stark, dass die Maria, die Mutter von Johannes, das Haus aufgemacht hat. Und ich habe uns das auch ganz bewusst hier aufgeschrieben, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass auch wir Christen heutzutage nicht sagen, Gemeinde findet nur in der Gemeinde statt, sondern dass wir bereit sind, unser Privatleben auch füreinander zu öffnen. Wisst ihr, wenn jemand Neues zum Gottesdienst kommt und wir laden ihn zur Veranstaltung ein, dann ist das schon mal gut. Aber wisst ihr, was noch besser ist, wenn wir dem sagen, wollen wir mal irgendwann eine Tasse Kaffee trinken. Entweder bei mir zu Hause oder wer auf dem Dorf wohnt, wie ich. Wir gehen mal einen Kaffee und trinken mal eine Tasse Kaffee zusammen. Was passiert denn dann? Das ist dann dieses Haus der Maria sozusagen, dass ich den anderen bereit bin, ein Stück auch in mein privates Leben reingucken zu lassen, wenn ich mit ihm mich beschäftige, ja, und auch neugierig drauf bin, wie sein Leben eigentlich ist. Wenn die Leute hierher kommen, wollen sie nicht Opfer unserer Einladungsaktionen werden. Die suchen Augen, die ihnen begegnen. Ja, ehrliche Augen, ja, wo sie ganz persönliche Begegnungen auch haben können. Und deshalb ist diese Einladung, dass die im Haus gebetet haben, will ich nicht überlesen. Also lasst Menschen in euer Lebenshaus rein, die neu auch zu Christus kommen wollen. Und lasst sie teilhaben an eurem Leben. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für unsere Gemeinde, auch für dieses Jahr, dass wir sagen, wir machen Gemeindeleben nicht nur als Institution, sondern mit unserem Herzen und lassen auch Menschen da mit reingucken. Und es ist einfach schön zu wissen, dass wir miteinander eben so zusammen sein können. Und da möchte ich auch nochmal eine kleine Notiz einfügen, das Essen, ja, gemeinsam zu essen, ist auch sowas, wo ich jemand anderes mit in mein Haus einlade, in mein Lebenshaus, wenn ich eine Mahlzeit mit ihm teile. Kannst du mal die beiden Bilder bitte einblenden? Das gemeinsame Essen, das will ich euch mal zeigen. Das ist Markus Kamera gewesen am 24.12.2022 im Leuchtturm. Ich habe mich so gefreut, ja, dass im Leuchtturm dieses Essen stattgefunden hat. Und jetzt nochmal die andere Perspektive bitte, Bettina. Genau, ne? Und das war so eine festliche Tafel. Da hat das stattgefunden, den anderen in mein Leben reinzuholen, mit dem zusammen zu essen, eine Mahlzeit zu teilen. Wie bitte? Warst du? Na, du wirst dich schon, wir können es ja hinterher nochmal angucken, ne? Genau. Also auf jeden Fall ist es so. Das war eine richtig festlich geschmückte Tafel. Und dieses gemeinsame Essen, das macht was mit uns. Das ist so ein Stückchen Haus der Maria-Gefühl. Gestern Abend zu Silvester kam unsere Katharina auf die Idee, wir machen einen festlichen Abend. Und wie das so ist, wer die Idee hat, der macht auch viel für die Idee. Und da hat Katharina mit ihrem Team gestern Abend in Berlin ja auch eine riesige festliche Tafel gemacht, bestimmt 15 Meter lang, an der wir dann gesessen haben. Und dieses gemeinsame Essen, ja, das macht was mit uns, wenn wir Mahlzeiten miteinander teilen, wenn wir uns öffnen, unser Herz, unser Haus, unsere Mahlzeiten miteinander teilen. Gut, machst du bitte wieder zurück auf das erste Bild. So, jetzt geht die Geschichte weiter. Also bei Maria waren viele zusammengekommen, um zu beten. Dann ist Petrus freigelassen worden, weil der Engel ihn im Namen Gottes, weil Christus gesiegt hat, freigelassen hat. Und wo ist der Petrus dann hingegangen nach seiner Freilassung? Was würdet ihr machen? Wo würdet ihr hingehen, wenn ihr jetzt freigelassen würdet? Zu denen, die für ihn gebetet haben. Aber Leute, das ist ein riskantes Unterfangen gewesen. Denn die Leute vom Herodes, ja, die Wächter, die werden ihn ja gesucht haben. Und die sind ja auch nicht dumm. Und die werden dann gedacht haben, wenn der wohin geht, dann geht er bestimmt zu seinen Mitchristen dahin. Die Stasi hat das nämlich genau gewusst, wo die sich getroffen haben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber Leute, der Petrus ist dort trotzdem hingegangen, wo seine Geschwister gebetet haben. So einen inneren Zug hat er gehabt. Das wünsche ich uns für unsere Gemeinde, dass wir auch so einen inneren Zug haben, auch wenn es Widerstände manchmal gibt, sich zu treffen. Ja, und dann kommt er also an die Türe und klopft. Und wer kam da raus? Wer hat ihm die Türe geöffnet? Die Dienerin. Ja? Und die Dienerin, die hieß Rode. Rode heißt auf Deutsch Röschen. Schöner Name für eine Dienerin. Ja? Also Röschen hieß das. So, und Röschen hat ihm also nicht Dornröschen, sondern Röschen hat dem Petrus also dann die Türe geöffnet. Warum ist mir das so wichtig? Machen wir bitte das nächste Bild. So, und die Rode ist dann reingekommen und als sie die Stimme des Petrus erkannte, rief sie ins Haus und hat gesagt, es ist Petrus. Wisst ihr, was ich da drin so interessant finde? Die Dienerin war nicht nur einfach eine Dienerin, die keine Ahnung hatte, was hier abging, sondern sie kannte den Petrus. Das heißt, die Dienerin, die war in dieser Hausgemeinschaft ja, voll akzeptiert und voll informiert. Ich finde das klasse, dass es in diesem Haus der Maria keine Zweiklassengesellschaft gegeben hat, so nach dem Motto, die Dienerin geht das ja gar nichts an, mit wem wir uns hier treffen. Und das ist, wir sind hier die Christen, ja, und die sollen uns mal bitte für ihr Geld, was ihr kriegt, hier dienen. Es gibt also bei Gott, und wenn wir uns als Christen treffen, auch wir als Gemeinde, keine zwei Klassengesellschaften, wo Menschen, die einen einfachen Beruf haben, wie zum Beispiel Dienerin, ja, wo man sagt, ach, da müssen wir das nicht sagen, ja, sondern die ist voll informiert, die ist voll im Geschehen drin, ja. Heute Nachmittag, wer das möchte, kann nochmal 15 Uhr Gottesdienst gucken von Berlin-Langwitz. Da machen einige von unseren Jugendlichen, also genau zwei, machen ein Anspiel. Nee, drei. Und eine von den dreien ist unsere Henrike. So, und derjenige, der da mitspielt, das ist ein Tiefbauer. Ja, nicht ein Gartenbauer. Ja, der macht gerade so eine überbetriebliche Ausbildung, um einen Job als Gartenbauer zu kriegen. Also ein ganz normaler Mensch aus dem einfachen Volk. Ja. Heute würde man halt sagen, ein Diener sozusagen, der anderen durch seine Handarbeit dient. Und ich finde das so klasse. Der ist total mitten im Geschehen. Das spielt überhaupt keine Rolle in dieser Freizeit, ja, ob der studiert hat oder was der für eine Ausbildung hat oder wie auch immer. Ja. Das gibt einfach Kraft, dass wir alle zusammengehören, ganz egal, was wir für eine Ausbildung haben, ganz egal, was wir für einen Beruf haben, wir gehören zusammen und bei Gott und im Haus von Maria gibt es offenbar keine Zweiklassengesellschaft. Und das ist einfach ganz, ganz wunderbar und es ist schön, dass das in unserer Gemeinde so ist und ich wünsche mir fürs Jahr 2023, dass das so bleibt. Ihr auch? Jawohl, das ist richtig schön. Ich muss noch mal kurz sagen, in DDR mussten wir mal ein Gedicht lernen, im Englischunterricht. Es handelte davon, dass der Diener rausgehen musste, wenn Besuch kam. When company comes. Ich weiß nicht, wer das von euch vielleicht auch lernen musste. Da heißt in dem Gedicht, "They sent me to eat in the kitchen when company comes." Also wenn Besuch im Wohnzimmer war, durfte der Diener nicht mit im Wohnzimmer essen, sondern musste allein in der Küche essen, um nicht bei dem Besuch dabei zu sein. Bei Haus der Maria ist es offenbar anders gewesen. Die durfte dabei sein, sonst hätte sie den Petrus gar nicht gekannt. Und sie durfte einfach als Geschwisterchen mitten unter den anderen sein, wenn Besuch kommt. Wunderbare Geschichte. So, das nächste, was jetzt hier, was ich euch sagen will, nochmal diese rote Schrift hier oben. Es ist Petrus. Also, die ist dann reingegangen, die rote, und hat den anderen gesagt, ey, es ist Petrus draußen am Tor. Ja, und man könnte euch vorstellen, wie happy die war, was da für ein Klang in ihrer Stimme war. Ey, da draußen steht Petrus. Wir haben die ganze Zeit drum gebetet und jetzt ist tatsächlich der Petrus da draußen gestanden. Wisst ihr, dieses gemeinsame Freuen, dieses gemeinsame Siegen im Gebet und zu merken, Gott hat gehandelt. Ja, Gott hat etwas gemacht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Dieser Es ist Petrus-Moment. Ja, Gott hat gehandelt, Gott hat geholfen. Und das wollen wir einander immer wieder sagen, auch gerade wenn wir hier im Gottesdienst berichten von dem, was Gott getan hat. Ja? Und es ist einfach wunderbar zu sehen, Gott tut heute auch Wunder. Ich habe am Heiligabend ein Bild geschickt bekommen über WhatsApp. Das ist für mich auch so ein kleines Weihnachtsgeschenk geworden, wo nicht Petrus drauf war, sondern der Vater von jemandem. Da war eine Geschichte in meiner Gemeinde in Braunfels, wo eine Tochter mit ihrem Vater 20 Jahre nicht geredet hat. Und sie ist Christin geworden und ich habe zu ihr gesagt, du, das geht nicht. Ja? Dein Vater ist jetzt alt, der ist alleine, der hat keine anderen Geschwister. Also sie hat in Deutschland keine anderen Geschwister. Und ich habe gesagt, du musst zu deinem Vater, ja, du musst dich seiner annehmen. Nein, das kann ich nicht, weil das und das und das und das ist alles vorgefallen. Ich kann nicht zu meinem Vater. Und dann haben wir uns doch auf die Socken gemacht. Ich habe gesagt, komm, wir fahren jetzt mal zusammen zu deinem Vater. Das war irgendwann im Frühjahr. Und sagt sie, aber meine Kinder, die sollen mit meinem Vater nichts zu tun haben. Dann schickt die mir am Heiligabend ein Bild, wo ihr Vater bei ihr zu Hause ist und mit der Enkeltochter Schach spielt. Wisst ihr, das ist dieses, es ist Petrus. Ja, also Gott hat gehandelt. Gott hat in der Familie gehandelt, hat so viel Neues gestiftet, was vorher gar nicht zu denken war. Das war für mich auf dem Bild drauf. Und so sollen wir uns auch miteinander freuen, ja, wenn wir wirklich auch merken, Gott tut was. So ein freudiger Ausruf, wie bei der Rode. Also, lasst uns eine Gemeinschaft der staunenden Freude sein. So, und jetzt kommt der letzte Punkt meiner Geschichte, also der Apostelgeschichte. Das ging also so weiter, die Rode war also drin und da haben die anderen gesagt, Rode, hast du vielleicht zu viel getrunken? Der Petrus kann doch eigentlich gar nicht klopfen, der ist doch eingesperrt. Obwohl die ganze Zeit dafür gebetet haben, dass der, da haben also die betenden Christen, stellt euch das mal vor, ne? die haben da total versagt an der Stelle und haben gedacht, ja, das kann jetzt gar nicht sein, dass wir das, worum wir gebetet haben, dass Gott das jetzt plötzlich gemacht hat. Diese Glaubenshelden, ja, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die so anhaltend gebeten haben, waren in dem Augenblick so schwach, dass sie es gar nicht glauben konnten. Und ich finde das so klasse. Die waren nämlich nicht perfekt, die da gebetet haben. Die gehörten nicht zur Abteilung perfekte Christen, weil sie es am Ende gar nicht glauben konnten. Ne? Und gehören wir zur Abteilung perfekte Christen? Wie fühlen wir uns denn manchmal mit unseren Gebeten? Ja, wir denken auch manchmal, also ist alles so unvollkommen bei uns. Und ich finde, dass bei denen war es eben auch so ähnlich. So, und da haben sie die Türe gar nicht aufgemacht für den Petrus, weil sie dachten, steht in der Bibel, das sagt so ein Gemeindeoberhäuptling offenbar, hat gesagt, ganz schlau, oh, das wird sein Geist sein. Die Ausleger dieser Geschichte, die überlegen, was damit sein Engel sein, steht da. Ne? Die haben gesagt, das ist sein Engel, der da draußen steht, das ist er nicht selber. Und die Ausleger rätseln, was mit dem Engel gemeint sein kann. Die naheliegendste Erklärung ist die, als Jesus auferstanden ist, selber auferstanden ist, ne, kam er ja auch in einem Auferstehungsleib. Als Jesus auferstanden ist, hat er so ein Leib gehabt, dass er auch durch Türen gehen konnte. Ja, dann ist er praktisch den Jüngern plötzlich so erschienen. Und da haben die wohl gedacht, oh, jetzt ist Petrus wahrscheinlich gestorben im Gefängnis. Und jetzt kommt er sozusagen so als Auferstandener zu uns, so als Engel. Also wahrscheinlich ist das so eine Erklärung. Aber wie dem auch sei, jedenfalls haben sie ihn nicht gleich reingelassen, ja, auf diese großen Helden. Und wisst ihr, was macht der Petrus dann? Der klopfte unaufhörlich weiter. Ich habe euch mal Oskar und Theodor fotografiert, wie die hier an unserer Türe standen und so getan haben, als ob die nicht in die Kirche reinkommen. Diese Situation, die hat mich genau daran erinnert. Der Petrus stand vor dem Tor und ist nicht reingekommen, so wie die beiden hier vor unserer Türe gestanden haben und gespielt haben, dass sie nicht reinkommen. Ne? Aber die beiden, wir kennen sie ja, die sind temperamentvoll, so wie Petrus, die haben dann immer weiter gerüttelt, bis dann irgendwann die Türe aufging und sie reinkamen. Und ich finde das richtig stark, dass der Petrus die Kraft hatte, weiter zu klopfen. Wisst ihr, wenn ich in der Situation wäre, geschlaucht durchs Gefängnis, dann diese emotionale Verarbeitung, ich bin jetzt frei. Wisst ihr, was das mit der Gefühlswelt macht? Da muss man erstmal wissen, wo einem der Kopf steht. Dann will man zu seinen Geschwistern gehen, geht dahin, setzt sich noch der Gefahr aus, zu dem Haus hinzugehen, und dann machen die nicht auf. Wisst ihr, das könnte bei mir sein, dass ich dann sage, gut, ich gehe gleich weiter. Wir lesen nämlich auch nach dieser Geschichte, dass Petrus sich kurz mit ihnen getroffen hat und dann weggegangen ist an einen unbekannten Ort. Warum? Weil er eben von diesen Wachen vom Herodes nicht wieder aufgefangen werden wollte. Ich hätte vielleicht gesagt, wenn die nicht aufmachen, dann gehe ich wieder. Mach mich schnell aus dem Staub. Ich muss mich sowieso jetzt mal hier verstecken. Aber hier steht, er klopfte unaufhörlich weiter. Er hat also die Gemeinschaft trotzdem gesucht. Und auch das ist was ich uns allen für 2023 wünsche. Wisst ihr, wir werden uns auch 2023 mal über die Gemeinde oder über irgendjemanden in der Gemeinde ärgern oder wundern. Kann das passieren? Kann passieren. Ne? Das, zum Beispiel, wenn ich jetzt Cordula treffe in der Stadt, ja, und sehe dich nicht und sage nicht guten Tag, dann kannst du vielleicht auch sagen, in die Kirche gehe ich nicht wieder. Der Pastor hat nicht guten Tag zu mir gesagt. Ne? Solche Sachen passieren doch in der Realität. Ne? Man ärgert sich mal übereinander und ja, da gehe ich nicht mehr hin. Ja, das ist dann so eine schnelle Reaktion. Petrus hat unaufhörlich weitergeklopft. Er hat die Gemeinschaft gesucht mit seinen Geschwistern, ist beharrlich dran geblieben. Und dieses Dranbleiben wünsche ich uns auch als Gemeinde und jedem Einzelnen für 2023. Ihr Lieben, lasst uns die Gemeinschaft nicht aufgeben. Ja? Und wenn jemand hat mal geschrieben, ich bin bei einem anderen Gemeindemitglied geblockt bei WhatsApp. Ja? Das sind Dinge, wo man sagen könnte, okay, da ziehe ich mich dann auch irgendwie zurück. Ja? Ihr wisst ja, was das manchmal mit einem macht, so ein Smartphone. Ne? Oder der antwortet nicht auf meine WhatsApp. Kennt ihr das? Der will nichts von mir wissen. Der gibt mir keine Antwort. Das sind alles solche Dinge, die wir alle so kennen. Lasst uns bitte, bitte nicht durch solche Kleinigkeiten, ja, in die Verlegenheit kommen, nicht mehr weiter zu kommen, ja, und vor der Gemeindetüre umzukehren und unsere Wege weiterzugehen. Klopfen wir unaufhörlich weiter, bleiben wir dran, ja, und bitten Gott und bitten einander, dass wir aus solchen kleinen Mückensituationen keine Elefantensituationen werden lassen. Lasst uns beharrlich dabei bleiben, Gemeinschaft suchen, auch wenn wir uns mal übereinander ärgern. Das gehört eben auch dazu. Da sind wir wieder bei ganz am Anfang meiner Predigt. Es gibt manchmal auch den Schatten, dass ich mich eben über jemand anders ärgere. Aber wenn ich dranbleibe und unaufhörlich klopfe, dann kommt auch wieder neues Licht. Und ich kann wieder meine Geschwister vielleicht ganz neu entdecken. Es gibt vielleicht auch manchmal ein reinigendes Gewitter, dass man über eine Sache spricht. Und dann geht es weiter. So, und wir dürfen jetzt also mit diesem Gott zusammen unterwegs sein, der Gemeinde so gestiftet hat. Und ich möchte euch jetzt Mut machen, in der Anbetungszeit selber auch zu beten, die Lieder mitzubeten oder auch selbst im Kopf anderes zu beten, wo er sagt, Gott, Ich danke dir dafür, so wie du mit der Gemeinde durch Schatten und Licht gehst, so wirst du auch 2023 mit mir durch Schattensituationen gehen und mir immer wieder neues Licht geben. Amen.